Leute, hier ist wieder eine neue Episode von No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Guten Tobi.
Heute feiern wir mit euch unsere ersten 1000 Streams bzw. Downloads und möchten uns super herzlich bei euch dafür bedanken. Wir haben uns riesig gefreut.
Super Sache, Leute.
Ist eine super Sache und es fühlt sich klasse an. Wir sind jetzt so langsam auch bei 200 Abonnenten und dafür, dass es uns noch gar nicht so lange gibt, fühlen wir uns sehr geehrt und freuen uns auch einfach darüber, dass es euch so viel Spaß macht. Und um gleich reinzustarten mit dem ersten Thema für heute. Wir geben euch heute ein kleines Update zu CD Projekt Red, was diese Woche kam. Es gibt ein paar News, die wir verteilen können. Und zwar sind leider die beiden Next-Gen-Versionen von The Witcher 3 und auch von Cyberpunk 2077 auf 2022 verschoben worden. Ist vielleicht jetzt nicht die allergrößte Überraschung, dass das passiert ist, war im Rahmen des Erwartbaren. Ich persönlich finde, dass es eine gute Entscheidung ist, weil wir haben ja aus dem Release von Cyberpunk gelernt, dass es ganz gut ist, manchmal zu warten und dann ein vollständigeres Produkt zu releasen, als sich in den totalen Abwärtsstrudel zu werfen, indem man so halbfertige Sachen dann rausbringt. Und ich glaube, sie haben damals versprochen, ihre Strategie da grundsätzlich für immer zu ändern. Und halten hier einfach Wort aus meiner Sicht, indem sie sagen, Qualität vor frühen Erscheinungsdatum. Und so werden wir uns halt leider auf nächstes Jahr, wird das vertagt. Die Aktie hat das natürlich erstmal nicht so gut aufgenommen und ist erstmal ein bisschen runtergerattert, obwohl die sich gerade sehr stark am Erholen war. Hat sich dann aber tatsächlich überraschenderweise wieder gefangen und ist doch wieder ein bisschen nach oben geklettert, was ein bisschen untypisch ist, wenn man sich so den Verlauf der CDPR-Aktie im letzten Jahr angeguckt hat. Und dafür ist eventuell eine andere positive News verantwortlich, denn der Entwickler oder das Entwicklerstudio The Molasses Flood, das sind die Produzenten, Entwickler von dem Spiel Flame in the Flood, was 2017 rauskam und wirklich sehr gut besprochen wurde mit einem sehr guten Metacritic-Rating, was hier irgendwie, glaube ich, um die 80% bewegt und Best Switch Game of 2017 war. Und das Studio wurde gekauft, gehört jetzt also zur CD Projekt Red Group dazu. Und soll aber nicht komplett einverleibt werden, sondern die entwickeln auch erstmal an den Sachen weiter, die die im Portfolio haben, sollen künftig aber dann auch Witcher und Cyberpunk-spezifische Produkte rausbringen. Also ich glaube, eine gute Entscheidung von CDPR. Ja, und schauen wir mal, was da kommt.
Ich finde eigentlich die Entscheidung, muss ich jetzt mal sagen, leider gar nicht so toll. Ja. Also permanent verschieben, permanent irgendwelche Patches machen, sind wir ja gewohnt jetzt mittlerweile von CDR. Aber gerade jetzt vor dem Weihnachtsgeschäft zu sagen, man packt das immer noch nicht mal eine Next-Gen-Variante auf den Markt zu schmeißen, dass die PS5-Besitzer oder Xbox One-Besitzer unter uns endlich mal das bekommen, was ihnen letztes Jahr vor Weihnachten schon versprochen war, finde ich echt nicht gut. Also ich hätte mich jetzt selber drauf gefreut, an Weihnachten rum nochmal Cyberpunk nochmal neu anzugehen, mal ohne Bug-Festival, mal mit überarbeiteter Grafik. Und ich finde eigentlich, das wieder so, ja, auf deiner Seite, Tobi, du sagst, besser das so zu machen, als wieder irgendwelche halbgare Scheiße auszurollen, bin ich absolut bei dir. Aber ich finde es trotzdem, also dafür, dass diese Next-Gen-Version letztes Jahr bei Release eigentlich schon hätte, aus meinem Erachten schon fertig sein sollen, finde ich es irgendwo kacke. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und da können sich von mir aus noch so viele Studios einverleiben und machen, finde ich irgendwo nicht sinnvoll. Tut mir leid, dass ich das so sagen muss.
Kann ich gut verstehen. Ich hätte es auch super gerne jetzt gehabt. Und ich habe mich auch schon selbst auf der Couch gesehen, wie ich durch die verregneten Straßen von Night City mit Raytracing laufe und habe mich tierisch drauf gefreut. Da ich so viele andere Spiele zurzeit habe, fällt es mir nicht so schwer mit dem Warten. Aber es ärgert mich natürlich auch.
Ja, ich finde es halt immer so aus Kundensicht, da hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen, auch bei dem Special darüber über Cyberpunk. Es ist irgendwo, ich finde es für uns als Kunden oder für mich als Kunden ist es halt jedes Mal eine Frechheit. Das muss ich wirklich sagen halt. Klar, die versuchen das jetzt so gut wie möglich hinzukriegen, was ihnen mit Sicherheit wieder nicht gelingt. Aber dann sollen sie doch aus meiner Sicht vielleicht aufhören, parallel an der Next-Gen-Version von Witcher 3 zu arbeiten. Das wäre ja nice to have, aber das andere finde ich ja necessary, zu sagen, jetzt haben wir endlich mal das Spiel, das letztes Jahr angekündigt war, auch in einem vertretbaren Qualität rausgebracht.
Ja,
das fände ich wichtig.
Das ich sag mal, ich denke mir halt manchmal mit vernünftiger Projektplanung müsste ja eigentlich möglich sein, etwas zu einem bestimmten Datum abzuliefern. Vielleicht nicht 100% perfekt, aber auf jeden Fall über 90%. Und da scheint es immer mal wieder bei denen zu scheitern. Momentan ist das, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass die sich ja umstrukturieren intern, um parallel entwickeln zu können, was glaube ich, die allerwichtigste Entscheidung für dieses Unternehmen überhaupt ist, strategisch jetzt gesehen oder wirtschaftsstrategisch. Und mit diesem Molasses Flutch Studio haben sie ja theoretisch dann die Möglichkeit, zwei, drei Sachen parallel oder jetzt sogar drei Sachen parallel zu entwickeln. Ich habe mir auch den letzten Investorenbericht durchgelesen, den recht lang, um mal zu gucken, was die internen so treiben, ne? Also wie sie zum Beispiel ihre Leute umschiften von den Projekten, und da gab es einiges an Bewegung. Aber an Cyberpunks ist immer noch eine riesige Menge Leute dran, die da aktiv entwickeln. Also was ich denke ist, sie bauen jetzt den Unterboden, damit Next Gen für die beiden Spiele kommen kann. Da machen sie, glaube ich, so eine Basis, die dann mit beiden Spielen funktioniert. Also es wird nicht nur zielgerichtet für ein Spiel das entwickelt, sondern wirklich gleichzeitig für beide. Und dass die meisten Leute in dem Team bei denen sind wahrscheinlich gerade dran, das DLC 1, beziehungsweise falsch, nicht DLC, sondern in der CDPR-Speak die Expansion, die Erweiterung zu entwickeln. Und da, glaube ich, wollen sie ganz sicher gehen, dass das kein Rohrkrepierer wird, sondern die wollen wahrscheinlich sowas wie bei Blood and Wine haben, ne? 80-90% Bewertung, 35 Spielstunden Content an Story neu, und ich hab so ein Bauchgefühl, dass es vor Weihnachten eine Überraschungsankündigung gibt, dass diese Expansion dieses Jahr noch kommt, die dann Night City vielleicht noch wesentlich erweitert.
Was bringt, darf ich mal dazwischen fragen, was bringt mir denn diese Expansion, der DLC, wenn der immer noch in Old-Gen-Grafik ist?
Also mir wäre das tatsächlich egal, ich würde sofort
zocken. Ja, dir ist das egal, aber mir, ich würde es wahrscheinlich auch zocken. Aber ich würde doch als, ich verstehe das immer nicht, ich bringe ja kein neues Auto raus, wo ich dann irgendwelche Gimmicks einbaue. Okay, der Motor funktioniert immer noch nicht, aber wir haben jetzt ein neues Navi. Ja, so fühlt sich das für mich an. Dann macht doch Gottverdammt nochmal erst dieses Spiel mal zu dem, was ihr letztes Jahr angekündigt habt, warum ich das gekauft habe. Und dann könnt ihr von mir aus alle 3 Jahre ein DLC raushauen, wie es bei The Witcher auch war. Und ob der dann gut ist oder nicht, ist ja erstmal als Einzelnes zu betrachten. Und nicht das jetzt schon wieder zu sagen, das Spiel läuft immer noch nicht gut, das sieht immer noch kacke aus, aber wir hauen mal ein DLC raus. Was soll, also,
ja.
Bin ich sinnlos, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also der Wunsch wäre natürlich gewesen, dass beides zusammen rauskommt, ne? Dass das irgendwie heißt, wir haben hier die geile Expansion, die stellen wir euch vor, und dann zum Schluss noch so, ach, also weißt du, die Präsentation kommt, das YouTube-Video kommt, und dann kommt der letzte Frame, und da steht drin, übrigens, alles mit Raytracing, Next Gen, das wäre natürlich eine Bombe, die hätten sie mal abfeuern.
Das wäre mal stark gewesen, aber vom Grundsatz her, dieses Jahr an Weihnachten das hinzukriegen, dass alles auf Next-Gen-Konsolen etc. läuft, und dann zu sagen, das ist jetzt stabilisiert, das Spiel läuft super. Ich meine, das ist ja auch wieder im PS-Store jetzt mittlerweile und so, aber das ist ja, ich konnte da ja auch bis heute noch keine Kaufempfehlung bei irgendjemandem dafür aussprechen. Und das hätte man sich vielleicht mal erinnern können, wenn das an Weihnachten rum in einer hochpolierten, dem Spiel gerechten Grafik gekommen wäre. Und dann können die von mir aus DLCs machen, patchen, was sie wollen, dann wäre mal ein Seelenfrieden da gewesen. Aber lass uns nicht so lange davon reden, sonst da redet man sich ja wieder nur in Rage. Ich finde, die Unternehmensstrategie dahinter ist eine Katastrophe. Das kann keiner mit seinem Produkt machen, was die da machen. Oder was generell die Spieleindustrie teilweise macht, ne?
Also wobei bei da, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube tatsächlich strategisch, was CDPR macht, ist die allerbeste Entscheidung. Also ich stehe da total dahinter, weil ich glaube, dass das der einzige Weg in die Zukunft für die Firma sein kann. Wenn die so weitermachen wie bisher, also andersrum, mir ist es lieber, dass jetzt Dinge länger dauern, aber die sich komplett neu aufstellen und dann in Zukunft halt deutlich besser in den nächsten 5 Jahren funktionieren, bis dann der Witcher 4 kommt, als wenn sie jetzt sagen, nee, bis
wir machen... Bis dann der Witcher 4 in schlechter Grafik und als Bug-Festival kommt, wir dann das aber noch einmal machen.
Also die müssen halt ganz viel lernen, die müssen kulturell, sind sie ja eigentlich ganz gut aufgestellt, die machen ja auch so viel Diversity und Gender-Themen, also die gucken, obwohl sie in Polen sind.
Gender-Themen damit reinzubringen, ja.
Na, ich finde es wichtig, weil man muss ja überlegen, dass die ja in Polen sind und Polen da doch sehr restriktiv ist und CD Projekt hier eigentlich glänzt mit seinen internen Regelungen und weil die ethisch eigentlich sehr gute Statuten haben. Die veröffentlichen auch regelmäßig übrigens sehr, sehr lange Artikel zum Thema Homeoffice, Miteinander auf der Arbeit. Also die stecken da sehr, sehr viel Energie rein in die Themen. Bestimmt auch, um Dinge aus der Vergangenheit besser in der Zukunft zu machen, ne? Um jetzt
definitiv
vorbildlich zu sein. Und ich glaube, wenn ihnen dieser Change, den die gerade machen, wirklich gelingt, dann sehen wir übermorgen eine ganz andere Firma, die viel produktiver ist als bisher. Und ich glaube, ich hoffe einfach, dass es gelingt, weil ich will von denen die nächsten 15 Jahre noch Games zocken.
Die nächsten 15, bin ich schon Rente fast. Ja. Oder aber bis dahin, bis zur Rente, dürften sie es gepackt haben, dass man mal The Witcher auf in der The Witcher Cyberpunk mal halbwegs brauchbar spielen kann.
Gut. Wenn ich die wäre, vielleicht noch ein Schlusssatz, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre, dass das so eine Triade wird. Also zuerst kommen jetzt ein paar DLCs, die aber jetzt gar keine Items oder irgend so ein Quatsch bieten, sondern das nächste kommt All Doors Open oder Open Doors Day in Night City. Und dann kommt dann irgendwie so, ja, wir haben die ganzen Türen, die wir nicht fertig bekommen haben, jetzt aufgesperrt. Night City ist gerade doppelt so groß geworden. Ihr könnt die Innenräume erkunden. Es gibt bliblablo, es gibt jetzt Ansicht von Klamotten. Wenn ihr zum Händler geht, könnt ihr euch in der Vorschau angucken, wie es am Charakter aussieht. Und. Und ich weiß ja, dass die sehr genau die Modding-Szene beobachten. Und ich glaube schon mittlerweile, also nicht 100% sicher, aber ich glaube, sie haben schon zwei Modder aus der Community eingestellt, die jetzt für die Mods entwickeln.
Nichts Verkehrtes.
Genau, unter anderem war das, glaube ich, auch der Typ, der die 2D-3D-Ansicht ins Spiel gepatcht hat, dass man halt auch eben mit der Außenansicht spielen kann, sozusagen. Mhm. Also insofern ist es gerade sehr spannend, was die machen, aber einen großen Fehler machen sie. Sie haben aus allem immer noch nicht gelernt, wie man richtig kommuniziert mit seiner Kundschaft. Jetzt, am Anfang waren sie zu laut, jetzt sind sie viel zu leise. Warum gibt es keine regelmäßigen Updates? Warum hören wir nicht einmal im Monat ein Developer-Update, wie es 1000 andere Firmen auch hinkriegen, wo einfach ganz ehrlich gesagt wird, wir haben es erst so gemacht, jetzt haben wir hier umgeplant, wir arbeiten hier und da dran, das ist das, was auf euch zukommt. Aber wir wissen alle nichts, wir haben seit einem halben Jahr oder ein bisschen kürzer keinen Content mehr. Ich logge mich trotzdem noch regelmäßig mal ein, aber ich kann halt wirklich selber nicht mehr viel machen. Ich klapper die Händler ab, guck nach ein paar neuen Items, baue meinen Charakter optisch mal um, mache ein paar nette Fights und lock dann wieder aus. Ich habe Spaß dabei, aber es ist halt, ja, was anderes wäre schöner.
Ja, wenn man überlegt, was sie einem vorher prognostiziert haben. Aber gut, genug zu diesem Thema.
Ja, sollte ja ein kurzes Update nur
sein. Mal kurz Update, ja. Wollen wir mal so ein bisschen Thema Serienempfehlungen? Was guckt man so aktuell? Wir versuchen ja mehr aktuell zu sein, was uns auch aktuell mehr umtreibt. Nicht immer nur alten Käse aufzufrischen.
Ja, sehr, sehr super gerne. Da ist ja in letzter Zeit auch einiges so gewesen, ne, worüber man sprechen kann. Ich meine, ich glaube, ein großes Ding ist Squid Game, oder? Zurzeit. Ja,
also ich denke mal, was so der Internetauftritt, was Memes etc. anbelangt, was so dieses ja, ich glaube, das ist ja die beste Serie auch bei Netflix oder die meistgeguckte Serie bei Netflix.
Erfolgreichste aller Zeiten.
Ja. Dann müssen wir da auch drüber sprechen. Wir haben sie ja beide geguckt, ne? Die komplette erste Staffel.
Ja, haben wir gesehen. Da gibt's, tja, wo fängt man an, hört man auf?
Das ist immer die Frage, inwieweit will man das jetzt auch spoilern, ne? Da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein.
Klar.
Ich würde bei Squid Game das ja relativ aktuelles versuchen, so wenig wie möglich an Spoiler-Themen reinzuhauen.
Ne? Sowieso. Ich glaube, was man sagen kann, ist grundsätzlich, das, was die da machen in dieser Sendung, erfindet jetzt nichts neu, also aus meiner Sicht. Das ist eine sehr gute Umsetzung von, sage ich mal, bekannten Themen, die es schon lange gibt. Also es ist jetzt keine exklusive, einzigartige Story, nichts, was man jetzt schon irgendwo anders mal gesehen, gelesen oder auch gehört hat. Aber Und vor allem, wenn man sich so einem Thema widmet, Menschen, die ja in sehr gefährlichen Situationen sind und das dann auch selbst wollen, sagen wir es mal so, ohne hier zu spoilern, das hat eine 50-50-Chance, ob es gut funktioniert oder schief geht. Und bei Squid Game, glaube ich, hat es einfach geklappt, dass das von wahnsinnig vielen Leuten gut aufgenommen wurde, rezipiert wurde. Und ich glaube, der wesentliche Erfolg besteht darin, dass sie mit dieser Sendung Gruppen von Leuten begeistern konnten für so ein Thema, die normal sowas nicht gucken.
Ja, das glaube ich auch, ja.
Ne, das ist so einer der Hauptbenefits, die da irgendwie gehabt haben. Ganz viel, es hat einen riesen Einzugskreis. Es ist überall präsent in allen Medien. Es gibt hier zum Beispiel so eine App auf dem Samsung-Tablet, die heißt PenUp, weil da hast du ja den Stift, wo man halt seine Zeichnungen, die man mit dem Tablet gemacht hat, einreichen kann. Und da ist auch alles voll mit Zeichnungen von Charakteren von Squid Game und Szenen. Alles voll. Also selbst dort.
Schon krass, so diese ganzen Memes und was da alles siehst momentan dazu, wo ich überhaupt am Anfang gar nicht gerafft habe, was soll denn das überhaupt sein, bevor man das geguckt hat. Ne?
Genau.
Also es ist schon so ein eine Serie, die super gehypt ist, wo ich gerade so nach den ersten zwei Folgen gar nicht wusste, warum.
Ja.
Ging mir nicht so ganz auf. Also ich hab das im Endeffekt auch nur geguckt, weil mir jeder erzählt hat, wie gut das sein soll und dass das einen so catcht. Ich dachte, naja, da bin ich ja mal gespannt. Dann hat mir hier meine Frau nicht die ersten zwei Folgen geguckt. Und danach habe ich auch schon so gedacht, naja, da muss aber jetzt noch einiges kommen, dass mich das catcht. Und ich muss sagen, es hat mich irgendwann gecatcht. So gerade so fünfte, sechste Folge, da kommt dann auch noch mehr Ernsthaftigkeit da rein. Mhm. Und das muss man ja sagen, ich meine, das ist ja eine koreanische Serie, ne? Ich glaube, ja. Nicht vergessen. Und viele müssen ja erstmal mit diesem koreanischen Acting, nenne ich jetzt mal, irgendwo zurechtkommen. Ich finde das ja auch grauenhaft bei diesen, in Japan und so geht das, aber gerade Korea, China, die overacten halt immer so. Das heißt, da wird alles immer so übertrieben, mit übertriebener Mimik, übertriebener Gestik dargestellt. Nur allein, wenn die irgendwas essen und sich die Backen komplett vollstopfen immer. Was man ja so aus diesen Mangas und so immer kennt. Das finde ich so drüber. Und das hat mich auch am Anfang wieder so, gerade so die Hauptfigur ist ja der König des Overactings, die ersten zwei Folgen. Aber das irgendwann, wenn da mehr Ernsthaftigkeit, mehr Tiefe reinkommt, wird das auch immer besser, finde ich. Also gerade so die letzten Folgen hat mich das überhaupt nicht mehr gestört, beziehungsweise war das auch nicht mehr so präsent halt, ne?
Ja, das ist dieses Overacting ist auf jeden Fall da und ich bin auch kein großer Fan davon. Muss aber sagen, dass mir irgendwie doch sehr viele Schauspieler in der Serie, ja, ans Herz gewachsen ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber die haben mir überraschenderweise gut gefallen und zwar mehr als einer. Und das hat mich dann auch irgendwie an den Haken gehängt. Und es ist vor allem absolutes Binge-Watch-Material. Ne? Das ist was, das kannst du einfach durchhauen. Wir haben teilweise auch, und das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, dann drei Folgen am Stück geguckt, mitten in der Nacht. Und dann da war es auch so unter der Woche, oh, hier, wir können uns eigentlich nicht noch eine erlauben, denn morgen früh wieder raus. Dann haben wir uns kurz gegenseitig angeguckt und dann hat halt einer auf Play gedrückt.
Ja, ich habe dann auch letzte Woche, glaube ich, auch dann fünf Folgen oder so auch am Stück abends geguckt, wo hier der Herbst mal eingekehrt war und mir sonst nichts zu treiben hatte halt. Es ging auch, es lässt sich gut weggucken, das muss man auf jeden Fall sagen. Auch die Handlung, wo die sich hinbewegt, kann man drüber streiten teilweise, aber es hat doch einen gewissen Charme, das zu gucken. Also das auf jeden Fall.
Und ich finde, was es halt so interessant macht, ist, es ist wie wenn man so einen Gang lang geht, wo links und rechts Türen sind und man weiß nicht, was dahinter ist. Und so ist es ja auch ein bisschen da mit den Folgen. Ein ganz großer Reiz besteht darin, dass du immer wissen willst, oha, was wartet in der nächsten Folge auf mich und die? Und da will man sich immer überraschen lassen, man malt sich schon was aus. Und das Coole ist nämlich, finde ich, dass es einem als Zuschauer genauso geht wie den Charakteren in der Serie. Man guckt aus der gleichen Perspektive oder erlebt aus der gleichen Perspektive. Und das fand ich war ein großer Vorteil, ne? Weil man weiß im Prinzip genauso viel wie die Darsteller die ganze Zeit. Und das fand ich ziemlich cool. Und dann gibt es so verschiedene Punkte in der Sendung, wo du dir denkst, oh ja, oha, hier könnten sie links abbiegen und dann wird es richtig dumm. Oder sie machen irgendwas Schlaueres, damit es weiter cool bleibt. Und da haben sie glücklicherweise an so ziemlich fast allen Stellen sich immer für das Rechtsabbiegen, für den cooleren Path entschieden und warten dann zwar nicht mit ultimativ krassen, aber mit interessanten Wendungen auf sich, wo auch Potenzial, negatives Potenzial da gewesen wäre. Und das macht das Ganze ziemlich rund zum Schluss.
Also es wird jetzt nicht meine Lieblingsserie. Ich glaube auch nicht, dass ich die noch ein zweites Mal gucken würde. Und ich weiß auch nicht, ob ich da davon jetzt unbedingt eine zweite Staffel bräuchte, weil ich finde, das wäre eigentlich okay, das so als für sich stehen zu lassen. Aber das allein durch die hohen Quoten, die das hat, wird jetzt schon nicht passieren. Die werden da zweite, dritte, 17. Staffel draus machen. Kann man sich drauf verlassen. Aber ich fand es eigentlich so als Ganzes relativ rund. Ende kann man sich auch drüber streiten, wie gesagt. Ob es das so gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber kann man mal so stehen lassen. Ich würde sagen, für verregnete Herbsttage, die genug kommen werden jetzt, kann man auf jeden Fall sich auf den Zahn legen.
Absolut, ja. Es ist eine wirklich so draußen dunkel und regnerisch. Man sitzt zusammen oder alleine auch auf der Couch und kann das genießen. Da passt es perfekt für. Ja. Und ich bin auch bei dir. Für mich reicht da eine Staffel und vorbei. Das ist ein gutes Ding für sich. Und naja, jetzt war es halt eben so fantastisch erfolgreich. Freut mich ja auch für alle Beteiligten, die das Ding gemacht haben. Freut mich auch für Netflix. Aber man muss jetzt nicht mit Gewalt hier irgendwie das weiterführen.
Ich hatte mich auch gefragt, wie der Pitch davon bei Netflix ausgesehen hat. Also da muss man sagen, bitte immer mal Hut ab vor Netflix. Den Mut, den die beweisen, Geld in irgendwas zu investieren, wo ich jetzt vom Pitch her gesagt hätte, alles klar, keinen Cent kriegt ihr von mir. Ja. Muss man auch wieder mal Netflix loben für dieses, sie beweisen halt oft Mut. Ich meine, es geht ja auch hier und da mal richtig in die Hose, ne? Da gibt es ja auch viele Serien, ja, die dann wirklich richtig schlecht sind, wo ich sage, okay, das hat halt nicht gegriffen, aber da, also ich will nicht wissen, wie der Pitch zu dieser Serie aussieht. Also ob wir mal ein Takeshis Castle mit Battle Royale Momenten und keine Ahnung, ab 16 und richtig viel Gore und was weiß ich nicht allem. Und das bezogen auf Kinderspiele, hätte ich jetzt gesagt, okay, hört auf, das schlechte Laminat vom Obi zu rauchen halt, ne? aber das ja, trotzdem gutes Ergebnis. Ich glaube, die bei Netflix, die das durchgewunken haben, die feiern jetzt halt schon seit 4 Wochen durchgehend halt, ne?
Die feiern des Todes, ja, um mal im Thema zu bleiben. Ich sag's mal so, es ist ja nichts total Außergewöhnliches. Insofern kann ich mir vorstellen, als wir das gepitcht haben, hat man halt gesagt, ja, okay, für wen ist das? Wen wollen wir da eigentlich? Was ist unsere Hauptzielgruppe, die wir damit ansprechen wollen? Und ich glaube, da hat man gesehen eben auch, dass es ja Filme in dieser Art oder mit diesen Themen schon gab oder auch nicht nur Filme, auch andere Werke. Und dass hier aber das Potenzial bestand, eine große, breite Menge an Leuten abzuholen. Und ich glaube, da hat dann auch Netflix gesagt, komm, lass uns mal drauf ankommen. Wie du schon sagst, die sind ja sehr freigebig, was Ideen und den Support von Ideen angeht. Und deswegen kriegt man ja auch öfter mal so viele Perlen bei Netflix, weil die haben halt Mut.
Ja, der für Verrückte. Hat sich an der Stelle auf jeden Fall wieder ausgezahlt, muss ich sagen.
Ja, ich denke auch. Also ich sag mal, für Zartbeseitete ist die Serie sicherlich nichts, muss man auch dazu sagen. Die muss man da nicht gucken. Also ich kenne einige Leute, die könnten das überhaupt nicht anschauen. Und unmöglich wäre das für die, da sowas anzugucken. Also es geht da schon ans Eingemachte.
Ja, definitiv. Also schon keine harmlose Serie, sagen wir es immer so.
Genau, wobei man natürlich schon 1000 Milliarden mal schlimmeres Zeug zuhauf angeguckt hat. Also wenn wir da, ich weiß nicht, wo die sich im Spektrum der Grausamkeiten bewegt. Wenn 10 das Schlimmste ist und 1 das wenigste Schlimmste, boah, wo würdest du sie hinpacken? Vielleicht 6. 6, 7, ja. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. 6, 7 auf der Richterskala.
Sehr gut, ja.
Genau.
Dann gibt es ja noch eine aktuelle Serie, die auch sehr gehypt wird, wo wir mal drüber sprechen können. Kannst du vielleicht einleiten, mehr dazu sagen? Du bist ja auch auf dem Hype-Train aufgesprungen.
Ja, du meinst Foundation, ne?
Ja.
Genau, also läuft auf Apple TV. Foundation ist eine, ja, schon älteres Science-Fiction-Großwerk vom bekannten Isaac Asimov. Epos, genau. Isaac Asimov, also hat für viele andere Geschichten, die danach kamen, Pate gestanden und gilt auch als Grundwerk für viele Sachen, die später gekommen sind. Ich selbst hab's nie gelesen. Es liegt auf dem Pile of Shame und wird eines Tages dann mal drankommen. Und ich hatte das ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm in irgendeiner Form. Es lag halt auf dem Pile of Shame, wie das halt so ist. Und dann hieß es auf einmal, es gibt jetzt diese Serie. Und dann habe ich erst mal geguckt, wie kam es dazu, dass sie das jetzt verfilmen. Und im Vorfeld habe ich da jetzt gelesen, dass Apple sich bereit erklärt hat für 8 Staffeln. Also man hat von Anfang an geplant, man macht hier ein Riesenwerk drauf, man macht so eine Art neues Game of Thrones, was sehr lange angelegt ist, mit einer saukomplexen Handlung, die sich über tausende von Jahren erstreckt. Und da wurde von Anfang an auch das Problem gesehen, dass eben für die Zuschauer das schwierig wird, dieser Handlung überhaupt generell zu folgen, weil die halt eben noch viel vertrackter ist als bei Game of Thrones. Und da sind ja schon viele wegen der Komplexität ausgestiegen. Das war also hier ein Problem und deswegen bedient man sich hier auch eines Kniffs, den viele Fans, glaube ich, auch nicht so gut finden. Ich finde den persönlich okay, aber würde es vielleicht auch anders sehen, wenn ich das Buch gelesen hätte. Das kann ich nicht beurteilen.
Und das zwar schon relativ weit an manchen Stellen vom Buch abweichen. Man muss ja dazu sagen, das ist ja so ein bisschen wie auch bei der letzten Folge von uns bei Dune. Das ist ja so ein Werk aus den 60er, 70er Jahren. Isaac Asimov ist ja jemand, der so die Grundmauern für viele Sci-Fi-Themen gelegt hat, die Grundsteine gelegt hat, so diese ganzen Roboter-Regeln etc. basieren ja alle auf seinen Büchern. Auch dieses Foundation hatte ich schon mehrfach in der Hand, sag ich jetzt mal. Das catcht mich halt überhaupt nicht also das Buch jetzt, weil das halt über tausende von Jahren diese Story geht und das baut super aufeinander auf und das hat einen ganz, ganz schwierigen Plot, nenne ich es jetzt mal, ne?
Genau, und es ist auch so, dass halt es eben sehr, 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 sehr viele Charaktere gibt, weil ich meine, über so eine Zeitspanne sterben Leute ja eben auch. Und da hat man halt überlegt, können wir das dem TV-Zugucker, dem Zuschauer überhaupt zumuten, dass der sich 8 Staffeln anguckt und in Staffel 2 gibt es halt die Großteil der Leute aus Staffel 1 nicht mehr und so weiter und so weiter und so weiter. Bleiben die Leute dann überhaupt noch am Ball oder jemand, der dann irgendwann in der 6. Staffel ist, weiß schon gar nicht mehr, wie alles gestartet ist und wen es da gab. Und ich habe ja noch nicht alles gesehen und wie gesagt, habe es ja nicht gelesen, aber die haben sich wohl da so einen Trick bedient, dass die Charaktere, die sie vorstellen, sehr, sehr lange leben können oder vielleicht sogar unsterblich sind und dadurch halt diese ganzen Staffeln über halt auch gezeigt werden können, um es eben dem Zuschauer etwas angenehmer zu machen. Finde ich insgesamt okay.
Ja, ich muss sagen, du hast mich ja relativ früh getriggert für die Serie. Oh, guck dir das mal an. Mega aufwendig gemachte Science Fiction, sieht top aus und so. Dann habe ich mir das ja auch angeguckt, mit meiner Frau auch zusammen. Bin jetzt bei Folge 4, glaube ich, 5, 4. Muss sagen, also von der Wertigkeit an Science-Fiction-Serien gibt es da, glaube ich, nichts, was da rankommt.
Ja.
So wie das aussieht. Also das ist edelstes CGI,
edelstes
Set-Piece. Also das muss man wirklich schon sagen, das ist schon ganz vorne mit dabei. Da merkt man, da ist richtig viel Geld reingeflossen. Ja, aber ich muss sagen, die Handlung und was da bis jetzt passiert ist, das catcht mich nicht. Und wenn ich von vornherein schon höre, du hast ja eben auch schon mal gesagt, und damit haben sie ja auch schon wieder selber geworden, das nächste Game of Thrones, ich habe es ja bei der Bücherfolge schon mal gesagt, da gehe ich halt auch immer so, Alter, es ist halt kein Game of Thrones. Und Game of Thrones hat aus ganz vielen Gründen, ist das so unique in dem, was es gemacht hat.
Genau.
Und da sind die da auch wieder nicht. Also Game of Thrones erzählt ja nicht unbedingt die epischste und größte Handlung. Sie bauen halt gute Charaktere auf, sie bauen gute Cliffhanger an Enden von Charakteren auf, wo man wissen will, wie geht's da und da weiter. Sie bauen viele Charaktere auf, die einem auch so ein bisschen ans Herz wachsen und dann eine relativ hohe Fallhöhe, dass man nicht weiß, wie lange lebt er noch oder überlebt er das überhaupt oder was passiert da. Das ist ja so diesen, was für mich Game of Thrones ausgemacht hat.
Also es ist auch so, ich glaube, diese Game of Thrones-Vergleiche tun sowieso keinem neuen Produkt oder keine neuen Serien gut, weil du ratest dich da, du erwächst damit schon so eine Grundhaltung bei den Zuschauern. Ja. Viel schöner ist es, wenn man unbelastet da reingeht. Und Fun Fact ist ja auch, vor 10 Jahren hat man versucht, die Serie schon mal mit Sony zu verfilmen. Das ist absolut dann gescheitert. Damals wollte man die Serie übrigens von Roland Emmerich produzieren lassen.
Katastrophe über Katastrophe.
Genau, das haben da wohl auch einige damals gedacht. Und dann haben sie irgendwie 5 Jahre später nach diesem Vorhaben, was sie nie umgesetzt haben, geplant bei HBO, das den Jonathan Nolan verfilmen zu lassen. Aber das ist auch gescheitert. Und letztendlich hat Apple eben so viel Geld gehabt, um dann zu sagen, ey, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das. Und so kam es zu der ganzen Geschichte. Und insgesamt sind, glaube ich, geplant, also 8 Staffeln, insgesamt also 80 Stunden Content. Und das deckt dann die Geschichte eines riesigen Imperiums ab, was aus 10.000 Welten besteht. Also das ist schon ja auch ein riesiges Reich, über das hier da gesprochen wird, erzählt wird. Und ich persönlich finde die Schauspielerauswahl soweit sehr gut, die ich bisher kennengelernt habe. Zum Optischen, es ist Hammer. Also fürs Auge ein purer Genuss. Das
ist schon sehr wertig, ja, das muss man schon sagen. Ja.
Also da kommt man nur schwer ran. Das sieht einfach, allein schon das Intro sieht und natürlich auch die Folgen selbst, sieht einfach fantastisch aus. Ne?
Das ist
herrlich.
Auch so die Set-Ausstattung, die Auswahl der Schauspieler.
Ja.
Da kann man wirklich nichts Negatives dagegen sagen, auf keinen Fall. Ist halt einfach nur, dass mich halt, vielleicht muss ich ja wirklich noch ein drittes Mal von vorne anfangen, mich hat diese Story nicht gecatcht. Irgendwie. Mich hat dieses, das kann man ja, das ist ja kein Spoiler, da geht es ja irgendwo drum, dass die dann vorhersagen, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, dieses Imperium untergehen wird und dann für 30.000 Jahre, nagel mich schnell fest drauf,
glaub, da muss man was dazu sagen.
Dann halt so Barbarei entstehen wird halt, ne? Also, dass dann halt die Menschheit wieder ins Mittelalter abrutscht quasi.
Also, die Errungenschaften verloren
gehen,
ne? Und man muss dazu vielleicht noch sagen, das ist ja auch so, dieses Empire hat ja auch einen Leader, es hat aber nicht nur einen, es hat 3, nur dass alle 3 dieselbe Person sind, nur mit unterschiedlichem Alter. Also es gibt immer der Morgen, der Tag und wie heißt der dritte nochmal auf Deutsch?
Dämmerung.
Und die Dämmerung, genau, Brother Dawn.
Und Dawn, genau.
Ich glaube Brother Dawn, Brother Day.
Und Brother Dusk.
Genau. Und was ich super geil finde, ich meine, der Imperator, also der, der in der Mitte steht, der weder jung noch alt ist, der wird ja vom Lee Pace gespielt, finde ich Hammer des Todes, super geil, weil ich liebe diesen Schauspieler. Der ist
sehr gut, ja.
Ach, der ist, der macht es so, weißt du, ja, wem ich
auch,
seine
Performance... Er spielt immer nur arrogante Arschlöcher irgendwie, kann man sagen.
Genau, und aber seine Performance hat mich, also so wie er den spielt, weißt du, welches Bild ich die ganze Zeit vor meinem inneren Auge habe? Und zwar Joaquin Phoenix in Gladiator als der böse Geist.
Ja, das trifft sehr gut. Ja, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Die Urvorlage.
Ja. Also, und er macht es sogar, ich hab jetzt gerade Gänsehaut, ohne Scheiß Original Gänsehaut, nur vom Drandenken.
Ist halt so ein Wahnsinniger, wo du halt nie weißt, was passiert, also was hat er für Ideen als nächstes. Haben sie
genau.
Anfangs mal ganz gut ausgespielt, also da, wo ich jetzt bin, kommt er ja momentan nicht mehr so viel vor, aber das ist schon gute schauspielerische Leistung auf jeden Fall, da kann man schon mitgehen, ja.
Und vor allem, man kauft ihm diesen Charakter ab. Man sieht nicht Lee Pace, ich kaufe den ab. Also ich sehe den Charakter. Und das ist immer ganz schwer zu erreichen. Und als ob das nicht schon gut genug wäre, Jared Harris als Harry Seldon. Was will ich mehr? Ich bin super glücklich. Ich sehe Jared Harris sowieso in allem gern. Aber den da jetzt als den Mathematician, der den Untergang des Reiches verkündet, so ganz nüchtern und ruhig. Ach, geil. Einfach, das hat mich geflasht.
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, um jetzt nochmal ein bisschen bei der Serie zu bleiben, wenn man Apple TV hat und Bock auf Science Fiction etc. hat, dann sollte man das auf jeden Fall mal angehen. Also das ist schon sehr episch, ja. Das ist auch sehr erwachsene Science Fiction, das sind sehr erwachsene Themen, nenne ich es jetzt mal, also kein Piu, 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 wir schießen genau. Die ganze Zeit von allen Seiten aufeinander, da gibt's auch Gewalt und also das ist da auch drin und halt auch eine gewisse Lore, die da im Hintergrund steht. Es ist halt nicht so wirklich zugänglich, wenn man jetzt bei diesem Game of Thrones Beispiel bleibt. Bei Game of Thrones hast du ja viele Charaktere, die man mag und Charaktere, die man nicht mag, was ja dann sich auch immer mal wieder dreht oder vermischt und man hat so einen gewissen Progress in Charakteren halt, ne, die dann von einem Charakter, den man gemocht hat, dann auf einmal zu einem Charakter wird, wo man sagt, wäre doch besser gewesen, ich hätte mal eine erschlagen zwischendrin. Und Komplexität ist da halt momentan nicht abzusehen, finde ich. Und das sind auch so die ein oder anderen Punkte, wo ich mich jetzt schon gefragt habe.
Also zu dem Punkt vielleicht noch ganz kurz, Tim. Man darf nicht vergessen, die Serie ist ja die Geschichte ist ja so lang, ich glaube, man kann die erste Staffel wirklich nur als Vorwort verstehen. Da werden langsam Charaktere und Umstände eingeführt. Und das ist bei Game of Thrones nicht unbedingt anders, das stimmt zwar, aber Game of Thrones hat es in der Art und Weise gezeigt, ne, da geschehen am Anfang auch direkt eben, also ich meine allein schon der Trailer zur Serie, ne? Der macht, also der, wenn du dich noch erinnerst, der damals rauskam, du sahst die drei Typen im Wald, die auf irgendwas Leuchtendes zulaufen und dann am Ende ist da dieser, wie soll man sagen, Ice Warrior, also dieser erste Effekt und danach warst du schon so angefixt, die Serie zu gucken und dann ging das los und dann läuft da irgendwie ein Jean Bean durch die Gegend und so, dann irgendwie als super edler Knight also und so weiter und das waren auch ein bisschen andere Voraussetzungen. Bei Foundation ist man jetzt dabei, hier so ganz langsam Charaktere, Funktionen, Verständnis aufzubauen, wie als ob man so gerade den Rahmen an so einem Bild befestigt, auf dem man später malt. Und deswegen, glaube ich, muss man die Erwartungen auch ein bisschen daran ausrichten, dass man in der ersten Staffel da noch nicht so viel mehr geboten bekommt. Aber allgemein. Genau,
deshalb ist ja dieser Vergleich mit Game of Thrones so kacke im Endeffekt für Foundation.
Richtig.
Weil jeder, wie du ja selber schon gesagt hast, jeder geht mit dieser Erwartungshaltung da rein. Oh, das gibt das neue Game of Thrones. Und wenn, dann erwartet man, was ich ja vielleicht auch erwartet habe, dass da relativ schnelles Pacing drin ist, Storybuilding drin ist, ausgefeilte Charaktere drin sind. Das hat es jetzt für mich noch nicht so geboten. Was ist so diese, ich weiß nicht, wie man das nennen kann, so eine Griffigkeit, dass man da sagt, okay, ich verstehe die Intention der verschiedenen Parteien, ich verstehe das Vorgehen von denen. Das hat mir noch gefehlt. Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch, hatten wir ja mal über so einen Punkt gesprochen, wo so das ein oder andere für mich auch keinen Sinn dann direkt gemacht hat. Und ich sage, das verstehe ich nicht so ganz, warum die jetzt so agieren halt. Und das gab's halt bei Game of Thrones relativ wenig. Also wenn da irgendwas Verrücktes passiert ist, hatte immer einer einen Plan irgendwo dahinter, warum das passiert ist halt, ne? Oder wie das. Ja, Und das erschließt sich einem da immer noch nicht ganz. Und ich glaube, ich muss dem jetzt wirklich, jetzt, wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, nochmal eine Chance geben und da wirklich nochmal von Anfang an mit mehr, mit anderen Erwartungen nochmal da
vielleicht, zu ja. gehen. Es ist aber auch so, dass es bei Game of Thrones schon, da war es ja wirklich so, gerade was mit Ned Stark in der ersten Staffel passiert, danach muss man erstmal vor die Tür eine Runde spazieren gehen, das hält's im Kopf nicht aus, ne, und im Herz. Und das schafft ja auch nicht jede Staffel, so eine starke Bindung schon zu seinen Charakteren in der ersten Staffel auch schon zu schmieden. Da ist Foundation sicherlich anders, weil einem die Charaktere da auch noch ein bisschen fern sind, ne. Also ich finde sozusagen am interessantesten persönlich selbst gerade den Imperator. Und den Harry Seldon. Das sind für mich interessante Figuren. Und, eine haben wir zu kurz kommen lassen. Laura Byrne als Demerzel möchte ich auch nochmal hervorheben. Weil die spielt diese Rolle sehr toll, finde ich.
Ja, das kann man schon sagen. Also, wie gesagt, schauspielerisch, ausstattungstechnisch, Inszenierung, wirklich sehr, sehr gutes Niveau. Auch diese, ich nenne es jetzt mal große Zerstörungsszene. Wann passiert das? Zweite, dritte Folge, oder? Weiß ich jetzt gerade, dritte Folge. Da sieht schon geil aus, halt. Auch diese Umsetzung davon und das Epische, was da dahinter steht, ist wirklich schon gut gemacht. Da kann man jetzt mal gar nichts sagen, also.
Ja, und bietet auch viel Potenzial nach hinten raus. Also man hat jetzt so durchs Schlüsselloch geguckt in das Realm von Foundation, ne, in dieses Sonnensystem sozusagen. Und jetzt muss man mal gucken, welche Überraschungen es für einen in den nächsten, sieben,
bis acht Staffeln bereithält. Auch da dieses, für mich ist es zum Beispiel nicht so wirklich griffig, diese Größe dieses Universums und wie das da dazu gekommen ist und was da auf den einzelnen Spektren und so da los ist, ist mir noch zu, an der Stelle zu klein gehalten. Also diese Ebene, das Epische kommt nicht wirklich rüber, finde ich. Dieses Gefühl der Größe da drin, finde ich, kommt nicht rüber, oder?
Ich bin bei dir. Das ist aber, weil es halt momentan auch wegen der Charaktervorstellung halt immer nur an so ein bisschen isolierten Orten gespielt hat. Ne? Man sieht Szenen im Palast und so, aber die Wahrnehmung für Weite und Entfernung hat sich noch nicht so richtig entfaltet. Ich glaube, das kommt aber alles noch. Dem muss man ein bisschen Zeit geben. Ich weiß auch nicht, ob es in der ersten Staffel kommen wird. Vielleicht zum Ende hin möglicherweise. Aber das kommt noch. Da bin ich schon überzeugt, dass es da in die Richtung geht. Also momentan bin ich relativ gut angefixt und bewege mich so jetzt ganz entspannt Woche für Woche mit der Serie.
Wie viel Folgen hat denn die erste Staffel? Das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Wie viel soll die haben?
Insgesamt weiß ich es auch nicht. 6 sind meines Wissens nach raus. Ich kann ja mal gerade bei IMDb schnell schauen.
Weil da muss man dazu sagen, das ist ja so, wie es auch früher anfangs bei Game of Thrones war, dass die pro Woche nur eine Folge releasen. Also man kann nicht von vornherein Binge-Watching betreiben. 11. Genau, was vielleicht...
10, ist natürlich sorry.
Trotzdem eine Hausnummer. Von daher, man muss dem Ganzen am Anfang ein bisschen mehr Zeit geben. Oder halt, was ich jetzt vielleicht machen werde, ich warte jetzt mal, bis fast alle Folgen draußen sind. Und dann nehme ich mir mal irgendeinen Tag oder einen Abend, wo man sagt, jetzt gucke ich mal wirklich 3-4 Folgen am Stück, ohne Pause zwischendrin, um vielleicht dadurch tiefer reingezogen zu werden.
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich bin mir gar nicht 100% sicher, bei uns war es so, die Folge, habe ich auch im Netz oft viel gelesen, viele sagen so, warte mal bis Folge 4, Episode 4 oder 5, dann zieht es dich richtig. Und ich meine mich dran zu erinnern, die Folge 4 heißt Barbarians at the Gate. Und ich glaube, das war die Folge, wo meine Freundin und ich dann auch zum allerersten Mal gesagt haben, so next am Ende der Folge. Oh, ich würde jetzt gerne sofort die nächste Folge gucken.
Ja, dann warte ich vielleicht nochmal 2-3 Wochen und dann muss ich mal wirklich so einen verregneten Sonntag dann mal nutzen und da mal wirklich von A bis Z nochmal durchzugehen halt. Ne? Das ist natürlich halt auch, das muss man sagen, das hat eigentlich Kinoqualität.
Absolut.
Eigentlich müsste, nicht nur vom Optischen, sondern auch vom Inhaltlichen. Ich glaube, das Problem ist, dass man dann daheim auch zu viel abgelenkt ist. Und zu viel, da gucke ich hier mal aufs Handy, da gehe ich mal in die Küche, mache ich mal hier, mache ich mal da.
Ja.
Und ich glaube, man muss das mehr wie einen Film, jede einzelne Folge gucken. Dann kann man vielleicht eher Zugang dazu kriegen. Das muss ich selber nochmal testen, dass man sich selber ein Handyverbot auferlegt an der Stelle. Ne?
Das ist auf jeden Fall tödlich. Du darfst auf keinen Fall irgendwie noch nebenbei ins Handy gucken. Du musst dich wirklich, während du es guckst, komplett dem ergeben. Das ist ganz wichtig, haben wir auch gemerkt. Also man muss da wirklich sich auch, du kriegst ja auch viele Fragen beim Zugucken, was ist denn jetzt der, warum ist das jetzt wichtig und so, also man muss auch bereit sein, so ein paar Sachen erst später erklärt zu bekommen und sich einfach ein bisschen reinfallen lassen.
Genau.
In die Sendung.
Ich werde das an mir selber nochmal ein Selbstexperiment quasi durchführen und dann können wir ja da nochmal drüber berichten. Gerade wenn die erste Staffel zu Ende ist, können wir ja nochmal so einen kurzen Einstreuer machen, was unser Fazit dazu ist. Auch jetzt gerade, ob man sagen kann, es ist wirklich eine Empfehlung oder es entwickelt sich zu Ende oder wie auch immer, sollten wir dann nochmal mit einbringen. Aber ich würde sagen, für den heutigen Tag haben wir zwei nette Serienempfehlungen rausgehauen, wobei ich bei Squid Game glaube, dass das eh bald schon fast jeder geguckt haben muss.
Oder so wie hoch
die Zahlen jeder kennt. Ja. Und Foundation war so ein bisschen, ich nenne es mal einen Geheimtipp. Das wird nicht jeder auf dem Schirm haben. Obwohl sehr viel Werbung auch dafür gemacht wird und sehr viel promotet wird. Aber ich denke, das ist ein guter Abschluss für unsere heute Episode, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann man zum Schluss noch sagen, wenn ihr Science-Fiction-Fans seid und ihr habt gerade keine Science-Fiction-Serie, die ihr guckt und ihr seid beim 7. Rerun von, keine Ahnung, Star Trek, Enterprise oder Deep Space Nine, dann ist natürlich für euch Foundation ein super Leckerbissen und etwas, wo ihr jetzt was Neues gucken könnt, wo in eine Science-Fiction-Serie richtig viel Kohle reingesteckt wurde, um die optisch gut zu präsentieren, aber auch tolle Schauspieler anzuheuern. Also im schlechtesten Fall habt ihr eine gute Unterabendunterhaltung gehabt auf sehr hohem Niveau, was die Produktionsqualität betrifft. Dass ihr das guckt und sagt, boah, das ist alles totaler Dreck und Scheiße, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Da ist es weit, weit weg von. Es ist auch nicht cheesy oder so, oder hat natürlich auch mal seine Cheese-Stellen, aber ist wirklich verdammt gut, auch handwerklich gemacht. Und ich glaube, so kann man es gut stehen lassen. Also Sci-Fi-Freunde da draußen, wenn ihr neuen Suchtstoff sucht, da könnt ihr ihn vielleicht finden.
Ja, sauber, würde ich sagen.
Ja, bleibt ja nicht mehr viel zu sagen, außer euch allen einen guten Start in die Woche.
Bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Wie gesagt, 1000 Downloads. Ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr noch von höheren Zahlen sprechen können. Auch an der Stelle nochmal abschließend vielen Dank. Auch immer wieder vielen Dank für die Anregungen, die Kritik.
Ja, das Feedback.
Das Feedback, das wir bekommen, ist immer super nett. Und wir versuchen da auch dran zu arbeiten, das eine oder andere immer mal wieder umzusetzen. Und ja, deshalb würde ich sagen, bleibt uns gewogen.
Genau, wir sind euch 1000-mal dankbar. Und es hat uns wirklich sau gefreut, das zu sehen. Das fühlt sich, kann man sagen, Tim, wie ein Achievement an. Nett, dass wir das machen, um dieses Achievement zu haben, aber es ist ein tolles Gefühl einfach, was man da mitnimmt. Und es tut einfach gut, der Seele. Ja,
freut mich. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.
Haut rein, bye bye und bis zum nächsten Mal.